Sie hören eine Aufnahme des Zürcher Instituts für interreligiösen Dialog. Verhüllung, die Burka-Debatte in der Schweiz. Hanan Salamat, Religionswissenschaftlerin und Leiterin Islam beim Zürcher Institut für interreligiösen Dialog, im Gespräch mit Dr. Andreas Tunger-Zanetti, Zentrum Religionsforschung der Universität Luzern.
Ich würde gerne sehr speziell erstmal überhaupt anfangen. Kurz vielleicht eine Anekdote. Ich selber bin in einem muslimischen Umfeld aufgewachsen, habe aber aus meinem Umfeld niemals Frauen mit Gesichtsschleier, mit dem sogenannten Niqab gekannt. Das Wort Burka habe ich selber im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Krieg Anfang der Nullerjahre überhaupt das erste Mal gehört. Der einzige Kontext, in der ich als Kind Niqab-Trägerinnen kenne, ist aus Münchner Sommer auf der Luxusmeile. Das waren meistens Damen aus der Golfregion, die zum Einkaufen nach Deutschland kamen. Oder im anderen Kontext, ich hatte während meines Islamwissenschaftsstudiums an der Uni München Kommilitoninnen, die Niqab getragen haben. Und alle drei Personen, die ich in dieser Zeit kennengelernt habe, waren Konvertitinnen. Also es waren keine geborenen Musliminnen. Und laut eigener Aussage haben sie mir damals erzählt, dass sie das gegen den Willen der Familie gemacht haben. Deswegen wäre meine erste Frage eigentlich, wie islamisch ist tatsächlich diese Tradition? Also fußt es tatsächlich irgendwie in islamischen Texten oder in der islamischen Geschichte oder ist es ein Phänomen der Moderne?
Es ist heute natürlich ein Phänomen des Islams geworden, könnte man sagen. Und zugleich ist es doch auch uralt und sogar eben vorislamisch. Also den Schleier, aber auch gerade die Gesichtsverhüllung finden wir schon in altorientalischen Kulturen, in mehreren. Und das geht bis ins alte Sumer zurück. Es wäre schon eine große Arbeit für sich, jetzt das alles auseinanderzuhalten. Da bin ich auch nicht Spezialist, da gibt es berufenere Leute. Aber man kann vielleicht sehr allgemein so viel festhalten. Der Gesichtsschleier, die Gesichtsverhüllung tritt dort auf, einerseits im Zusammenhang mit dem Kultus, also Priester oder auch Priesterinnen, verhüllen sich, weil sie sich vor dem Heiligen, dem sie gegenübertreten, schützen müssen. Denn das Heilige ist so mächtig, dass es diesen Schutz braucht. Und andererseits begegnet einem der Gesichtsschleier als Marker, als Zeichen für einen bestimmten sozialen Status. In der Regel die verheiratete, ehrenvolle Frau, im Unterschied eben zur Sklavin oder zur Prostituierten, die den Schleier, den Gesichtsschleier dann eben gerade nicht tragen dürfen. Also das sind so ganz grobe Linien, die man in der altorientalischen Kultur schon feststellen kann, also auch vorchristlich, aber dann kam eben zunächst einmal das Christentum, das irgendwie diesen Schleier, der schon vorhanden war in der altorientalischen Umwelt, sich aneignen oder dazu Stellung beziehen musste. Jede neue Religion oder jedes starke kulturelle System muss irgendwie mit dem, was es vorfindet, umgehen. Und da ist das Spannende, dass es also nicht irgendwie in den Evangelien heißt, hier, ihr Frauen, verhüllt euch, sondern das war dann zunächst mal der Paulus, der ja schon als einer mit speziellen Ansichten gegenüber den Frauen gelten kann. Und dann um 200 herum die Kirchenväter oder einzelne der Kirchenväter, die da die Sache sehr in die Richtung vorangetrieben haben, die uns später als die christliche des Mittelalters beispielsweise bekannt ist, wo man denkt, ja klar, alle Nonnen, Klosterfrauen verhüllen sich mit vielleicht nicht das Gesicht, das machen ganz wenige nur bis Vatikanum II, aber doch, dass man die Haare bedeckt, relativ umfassend in vielen Fällen, Das ist also, verbinden wir damit. Und ich möchte einfach gern meinen absoluten Favoriten hier aus dem Buch vorlesen, das Zitat von Tertullian, der da in einem Traktat nur über das Thema der Verhüllung der Jungfrauen schreibt: Es werden euch also die heidnischen Frauen Arabiens beschämen, welche nicht bloß ihr Haupt, sondern auch das ganze Gesicht derart verhüllen, dass es ihnen genügt, wenn sie ein einziges Auge frei haben und die lieber das Licht nur halb genießen, als ihr ganzes Antlitz zu prostituieren. Die Frau will lieber sehen, als gesehen werden. Also das ist von einer Frauenfeindlichkeit, die schwer zu überbieten ist, die man aber einem Kirchenvater um das Jahr 200 erstmal vielleicht gar nicht zutrauen würde. Und das ganz Spannende finde ich, dass also hier lange bevor der Islam auf die Bühne tritt, die Frauen Arabiens schon mit einer sehr umfassenden Gesichtsverhüllung eigentlich verknüpft werden. Ob das in der Realität dann so umfassend auch praktiziert worden ist, ist dann noch einmal eine ganz andere Frage. Da sind große Zweifel angebracht. Das waren wohl auch nur einzelne Segmente der Bevölkerung. Aber es zeigt eben, dass solche Ansichten oder auch Vorschriften, die man Frauen machen wollte, eine sehr lange Geschichte haben, die quer durch die Religionen und Kulturen hindurchgeht. Und dann ist beim Islam eigentlich etwas Analoges passiert. Es war eine sehr neue, dynamische Religion, die da um das Jahr 600 entstanden ist auf der arabischen Halbinsel und die aber dann eben auch nicht im leeren Raum entstanden ist, sondern am Schnittpunkt von mehreren Kulturen, unter anderem Christentum, Judentum und weiteres. Und wo also bestimmte Formen der Haarbedeckung, aber auch vereinzelt der Gesichtsbedeckung durchaus mal praktiziert worden sind. Aber diese Gesichtsbedeckung, die spielte da auch erst einmal gar keine Rolle. Allerdings musste irgendwie auch die frühe islamische Gesellschaft dann nach Mohammeds Tod insbesondere Fragen regeln, die vorher durch Offenbarung geregelt worden sind. Und da sind dann auch Traditionen entstanden oder haben sich verfestigt und Deutungen haben sich auch verfestigt, die eher zu einer rigideren Auslegung geführt haben, als es vielleicht noch in der Zeit Mohammeds eben verbreitet war. Und ja, diese rigidere Auslegung, die heißt jetzt nicht, die Frauen sollen das Gesicht verhüllen, sondern die heißt, als Mehrheitsströmung hat sich durchgesetzt, die Frauen sollen die Haare bedecken und natürlich den Körper, das Gesicht und die Hände können frei bleiben. Das ist so die große Richtung, die allgemein traditionell anerkannt war. Ja, vielleicht mal so viel als grober Hinweis.
Und also kommen wir auf die jetzige Zeit. Wie wird das jetzt gehandhabt?
Ja, es ist dann eben interessant, dass diese lange sehr traditionellen Kulturen, wo auch wieder jede Region so ihre eigenen Ausprägungen hatte, eben in Afghanistan dann eben doch anders als in Iran oder als am Golf, dass sich dann im 20. Jahrhundert mit den, ja, als Folge des Zusammenpralls auch mit westlicher Kultur und neuen westlichen Normsystemen eigentlich die Sache in Nahost geschieden hat. Also es gab dann die Möglichkeit, sich mit dem Westen zu verbinden oder eben in einen Protest einzutreten, aber nicht nur auf politischem Gebiet, sondern auch in Sachen Religion. Und dort, wo es um das Beharren ging, wurde dann zunehmend der der Frauenschleier, jetzt einfach das normale Kopftuch, islamisiert, also auch mit dem eigenen Islam als dem eigenen gegenüber diesem christlichen oder auch nicht mehr so christlichen Westen markiert. Und dadurch gewann das Kopftuch, jetzt das normale Kopftuch, eine neue Bedeutung, wurde islamisiert in einer Weise, die es vorher nicht hatte, wo es einfach schlicht Teil der meisten Kulturen war. Und in dieser Islamisierungsschiene oder in dieser Schiene wachsender islamischer Bedeutungsanteile kann man auch für bestimmte Milieus diesen Niqab sehen, diese Gesichtsverhüllung, die jetzt aber wiederum nichts mit der afghanischen Burka zu tun hat. Ja. Und so kann man also sagen, in bestimmten engen Milieus, da sind wir dann bei den salafistisch orientierten Milieus, die wieder nur ein kleiner Teil der islamischen Gesellschaften sind, dort hat für manche dieser Niqab, diese Gesichtsbedeckung, eine besondere Hochschätzung, aber ist auch dort nicht irgendwie die absolute Norm oder extrem verbreitet.
Und also wenn wir schon über die Verbreitung sprechen, mich würde es sehr interessieren, Sie haben ja auch geforscht, also dazu gehört jetzt für mich auch, dass man auch zu Personen, die einen Niqab tragen, interviewt oder überhaupt sich anschaut, um wie viele Personen handelt sich in der Schweiz, auf was für ein Ergebnis sind Sie da gekommen?
Ja, wir haben wenig selber geforscht. Wir haben zunächst einmal die Forschung zu anderen westeuropäischen Ländern zur Kenntnis genommen. Und da gibt es doch einiges, weil seit 2010 in Westeuropa eben in verschiedenen Ländern darüber debattiert worden ist, politisch, wie jetzt in der Schweiz. Die Schweiz ist da immer ein bisschen langsam. Und im Zusammenhang mit solchen Debatten sind dann eben auch dort schon Forschungsprojekte entstanden. Dort haben dann in der Regel Teams von mehreren Sozialwissenschaftlerinnen sich aufgemacht und geschaut, ja, wie viele Niqab-Trägerinnen haben wir überhaupt hier im Land und wo sind die und was sagen die uns? Und da gibt es mehrere Studien aus Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Dänemark. Und das Interessante ist nun, dass diese Studien schon untereinander ziemlich klar konvergieren, also in vielem einen starken gemeinsamen Nenner haben. Und erst als wir das so ein bisschen hatten, haben wir mal geschaut, ja, und was können wir jetzt hier für die Schweiz an Anzeichen noch deuten und passt das etwa dazu, was wir hier vorfinden, oder ist das völlig anders? Wir haben nicht unbedingt erwartet, dass es völlig anders ist, aber man schaut doch ganz gern mal hin, man sammelt dann die wenigen verstreuten Informationen aus Medien, aus Beobachtungen im Internet. Und wir konnten mit einer Niqab-Trägerin ein längeres Gespräch mal führen und das auch in Ruhe auswerten. Das ist in ein Kapitel dieses Buches auch eingeflossen. Und das Erstaunliche war nun, dass dieser eine Fall wirklich, also vielleicht nicht hundertprozentig, aber doch zu einem ganz großen Anteil mit dieser westeuropäischen Forschung übereingestimmt hat. Und wenn man jetzt diese Grundmerkmale ein bisschen aufzählen soll, dann ist es eigentlich zum Beispiel, es sind fast alle vollverhüllten Frauen hier im Westen sozialisiert. Also sie sind nicht erst vor 3 Jahren aus, weiß nicht, Somalia oder irgendwo eingewandert durch Flucht oder wie auch immer, sondern sind hier in der Regel geboren oder als kleine Kinder gekommen, haben die Schulen durchlaufen, können sich bestens in den hier gängigen Sprachen ausdrücken, haben oft eine recht gute Bildung. Also es ist nicht so, dass wir es da irgendwie mit Verliererinnen der Moderne oder so zu tun hätten. Und was Sie schon gesagt haben, die Frauen tragen oder fangen an, den Niqab zu tragen, oft gegen den Willen der Familie. Die sind in der Regel entsetzt. Vereinzelt lässt man dann abklären, ob die Tochter noch bei Trost ist oder irgendwie psychiatrische Behandlung braucht. Aber diese Frauen haben eine sehr klare Vorstellung davon, wenn sie einmal anfangen, dem geht normalerweise ein längerer Prozess auch des Abwägens, des sich Informierens und so weiter voraus. Und dann steht dort ein sehr klarer Wunsch und Wille dahinter. Was auch gemeinsam ist als Ergebnis dieser Forschungen, die Frauen haben 2 bis 3 Dimensionen in dieser Praxis. Also es gibt auf jeden Fall die Dimension, die religiöse Dimension. Sie tun das, weil sie das Gefühl haben, das Gesicht so zu verhüllen, sei ein besonders wertgeschätzter, von Gott wertgeschätzter Akt, mit dem sie also praktisch ihre Frömmigkeit, ihre Hingabe, was ja Islam wörtlich eigentlich heißt, zeigen, und zwar Gott zeigen, nicht in erster Linie der Umgebung zeigen. Und das komme ihnen dann in irgendeiner Weise wieder zugute. Die zweite Dimension, die aber eben auch wichtig ist, ist das Verhältnis zum anderen Geschlecht und zum Zeigen des Körpers im öffentlichen Raum. Da möchten viele dieser Frauen eben möglichst wenig zeigen. Das kann sehr persönliche Gründe haben. Das hat die französische Ethnologin, Soziologin Agnès de Feo in einem Buch sehr ausführlich auch mit biografischen Beispielen geschildert. Derrière le Niqab heißt das Buch, ist letzten Oktober erschienen bei Armand Collin. Und da sieht man, es gibt dann sogar mehrere Untergruppen noch, also das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, aber diese Dimension Frömmigkeit und die Dimension Körpermanagement, Management der Beziehungen zum anderen Geschlecht, gehen eine jeweils sehr individuelle Mischung und Kombination ein. Und dann kommt bei manchen noch hinzu eine Dimension des Protestes. Das kann ein Protest sein gegen die eigene Familie, denn diese Frauen entdecken in der Regel so um die 20 herum die Religion für sich als bedeutsam. Und zwar können das Frauen sein, die in christlichen Familien sozialisiert worden sind. Wir sagen, dann sind es Konvertitinnen. Aber im Grunde sind auch die Frauen aus muslimischen Familien, die es eben auch gibt, eine Art Konvertitinnen. Denn in diesen Familien hat oft die Religion eben auch praktisch keine Rolle gespielt. Und wenn dann die Tochter mit 20 die Religion für sich entdeckt, ist die Familie erst einmal entsetzt, aber dann ist es eben auch ein Schritt in der Ablösung von dieser Familie, ein eigenes Leben dazu zu entwickeln. Und es kann natürlich dann auch ein Protest noch gegen die westliche Gesellschaft sein, die sehr permissiv, sehr großzügig mit Nacktheit und so weiter umgeht, der man sich eben gerade verweigern will, wenn man sich so anlegt. Das sind ein paar Merkmale. Weitere Merkmale, es ist eben nicht ein Vater und auch nicht der Ehemann dahinter, wenn eine Frau den Niqab anzieht. Da ist sich diese Forschung erstaunlich einig. Man hat Ausschau gehalten nach Fällen, wo das eben anders ist. Man hat praktisch nie irgendwo welche gefunden. Und das sind Frauen, also Forscherinnen, die das Milieu dann eben doch eigentlich sehr gut kennen. Also da kann man auch sehr sicher sein, dass das die absolute Ausnahme ist. Was auch ein übereinstimmendes Merkmal oder Ergebnis dieser Forschung ist, wir denken ja oft, das sind alles Salafistinnen, die jetzt hier irgendwie das salafistische Programm zum Durchbruch bringen möchten. Und natürlich sind in dem, was diese Frauen sagen und wo sie sich bewegen, ist immer wieder auch Salafistisches anzutreffen. Aber es ist eben ein viel weniger systematischer Zusammenhang, als man von außen so meint. Und dazu passt auch, dass die sich gar nicht unbedingt alle immer untereinander kennen, dass die auch eben verschiedene Untergruppen noch haben, also Untertypen kann man da noch unterscheiden, sind durchaus bereit, auf die Straße, also in die Öffentlichkeit zu gehen, zum Einkaufen und so weiter, sind jetzt aber normalerweise dann auch nicht so aktivistisch unterwegs wie Nora Illi, unsere Schweizer Niqab-Trägerin, die lange als einzige eben irgendwie in der Öffentlichkeit wahrnehmbar war. Jetzt letzten März ist sie verstorben. Seither ist niemand in der gleichen Rolle auf den Plan getreten. Also das sind viele so Merkmale. Und Sie merken, wenn ich das so schildere und dann doch einen Namen sage, wo es anders war, dann muss man sagen, ja, da sind bei so einer Nora Illi sind manche Merkmale entsprechend diesem Durchschnittsbild und andere sind dann eben doch auch individuelle Züge. Aber es sind ja lang nicht alle Niqab-Trägerinnen so aktivistisch unterwegs. Es sind auch lang nicht alle oder eine ganz kleine Minderheit nur dann abgerutscht ins dschihadistische Milieu. In der Schweiz gab es einen Fall meines Wissens. Und die anderen sind als ja oft Hausfrau und Mutter irgendwie unterwegs, manche geschieden oder noch Single, also auch das gibt es. Und so kann man also sagen, wir haben es mit eigenständigen Frauen zu tun, die einen klaren Willen bekunden können auch, sich eine eigene Meinung bilden und dann aber ja, in einer sehr speziellen persönlichen Konstellation von Frömmigkeit und Körpermanagement diese Art der Kleidung wählen für einen biografischen Abschnitt, der in vielen Fällen dann auch nach einigen Jahren wieder ein Ende hat.
Kurz nur eine Rückmeldung, weil man sie ein bisschen schlecht hört, wenn sie sich bewegen, als Erinnerung ins Mikrofon reinsprechen. Dankeschön. Aber ich finde das sehr interessant. Also das Ergebnis ist summa summarum, dass die Beweggründe sehr individuell sind. Ich erinnere mich an einem Zitat von Olivier Roy, der ja Islamwissenschaftler in Frankreich ist und auch sehr stark zu Dschihadismus und Islamismus forscht. Er hat mal in einem Zeitungsinterview gesagt, dass Niqab-Trägerinnen die Exhibitionistinnen dieser Zeit seien, also dass dieser Schockeffekt auch für viele so im Vordergrund ist. Das haben sie eben auch erwähnt. Mich würde es jetzt zum Thema Schweiz interessieren. Über wie viele Personen sprechen wir denn jetzt in der Schweiz? Und Sie haben es schon auch ein bisschen angedeutet. Sind sie organisiert? Findet man die so einfach? Sind sie alle an einem Fleck? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das war für uns ein kleiner Zipfel des Ganzen, wo wir dachten, da können wir vielleicht einen Beitrag leisten, hier auch für die öffentliche Debatte, denn niemand wusste wirklich, wie viele Frauen es gibt. Präzise können wir es auch heute nicht sagen, aber wir haben eine Umfrage gemacht unter Schlüsselpersonen im muslimischen Feld. Also Leute, die in einer bestimmten Region die verschiedenen Moscheen und was sonst noch da ist, gut kennen und haben die gefragt, von wie vielen individuell unterscheidbaren Personen, die Vollverschleierung tragen, wisst ihr? Und haben dann immer wieder mal so Antworten bekommen des Typs, ja, das waren vor ein paar Jahren, waren das zwei, aber die eine haben wir schon lange nicht gesehen, also vielleicht ist es eine oder zwei. Daraus ergibt sich so eine gewisse Spannbreite und wir haben das für alle Regionen und Kantone, wo wir das abschätzen konnten, zusammengestellt und addiert und kommen dann also für die ganze Schweiz auf 21 als Minimum und 37 als Maximum. Also man kann sagen, so um die 30 Frauen sind das für die ganze Schweiz. Und das dürften weitgehend Vollzeit-Niqab-Trägerinnen sein. Es gibt vereinzelt auch manchmal Frauen, die nur zu bestimmten Gelegenheiten das tragen, vielleicht gerade am Anfang auch so einer Niqab-Phase, wo man noch nicht sicher ist, will ich das beibehalten oder nicht. Ja, und dann gibt es natürlich auch Fälle, wo Frauen vielleicht einen Teil des Jahres in der Schweiz leben und einen anderen Teil dann im Ausland. Und deshalb ist die ganze Schätzung ein bisschen mit Unsicherheit behaftet, aber an der Größenordnung dürfte sich nicht allzu viel ändern.
Okay, ich verstehe. Und die sind auch meistens, also sie sind auch verstreut in der
Die sind
Schweiz.
relativ verstreut. Es gibt schon große Regionen, also beispielsweise in der Ostschweiz, wo jetzt der Verband sagt, also wir wissen von keiner einzigen über mehrere Kantone hinweg. Und dann gibt es Städte wie Genf, wo es schwierig ist, weil es dort relativ viele Milieus hat, wo man sich nicht unbedingt überall kennt. Was ganz klar ist, im Großraum Zürich sind sicher am meisten von der ganzen Schweiz, weil nicht zuletzt dort das islamische Feld und Spektrum am ausdifferenziertesten ist. Da können Sie also in den verschiedensten Richtungen etwas finden, nicht nur wenn es um eine Grabträgerin geht. Aber selbst dort kennen sich offenbar nicht alle, war so eine Auskunft, die wir indirekt zugetragen bekommen haben. Und das stimmt mit anderen Beobachtungen eigentlich ganz gut überein. Und ganz klar, sie sind nicht organisiert. Es gibt vielleicht einen gewissen, soll man sagen, Organisationsgrad im Umfeld des sogenannten Islamischen Zentralrats Schweiz. Aber dort sind nicht alle offensichtlich irgendwie eingebunden und schon gar nicht alle aktivistisch unterwegs, denn sonst sähe die mediale Landschaft anders aus.
Okay, also ich verstehe ja an sich, wenn man sagt, wir haben halt lokal ein Problem, da ist tatsächlich eine Person, da ist Verdacht auf Zwang, da ist in der Schule zum Beispiel ein junges Mädchen in der Schule kommt plötzlich mit einer Vollverschleierung, dass das für Irritation oder Konflikte sorgt, ist völlig verständlich. Und mein Verständnis von der Schweiz und also so wie ich auch die Medienlandschaft beobachte, wie ich auch die Corona-Krise jetzt verstanden habe, ist ja Souveränität von Gemeinde und Kantone wird ja sehr, sehr hoch gehalten. Wie muss man das einordnen, dass obwohl es ja kantonal wie in St. Gallen oder Tessin ja diese Beschlüsse schon gab, diese Abstimmung schon gab, dass man trotzdem, obwohl dieses Phänomen wirklich sehr geballt auf gewisse Regionen fällt, in ein Land wie die Schweiz, die wirklich ja also Abstimmung über, ob man jetzt eine Bahn baut oder nicht baut, dann bei solch einer Situation doch beschließt, so etwas auf Bundesebene auszutragen. Wie muss ich das einordnen?
Ja, die Schweizer Verfassung ist da sehr offen für Ergänzung, nicht gerade Umbau, aber man kann doch sehr unterschiedliche, höchst unterschiedliche Dinge dort nachträglich noch hineinschreiben, falls man zunächst einmal via Volksinitiative 100.000 Leute findet, die mit ihrer Unterschrift bezeugen, dass sie das ein wichtiges Anliegen finden. Und falls dann nachher auch noch die nationale Volksabstimmung gewonnen wird. Und dann kommt das in die Verfassung. Oft braucht es dann noch ein Ausführungsgesetz, weil in der Verfassung natürlich doch eher in allgemeiner Weise die Dinge geregelt werden. Und das ist jetzt auch in diesem vorliegenden Fall so eine Zwitter-Geschichte. Also man kann sich so oder so schon erst einmal fragen, ob das überhaupt in eine Verfassung gehört, dass man über die Sichtbarkeit des Gesichts beziehungsweise die Unstatthaftigkeit bestimmter Kleidungsformen, seltenster Kleidungsformen da einen Verfassungsartikel produzieren möchte. Aber weil dann der öffentliche Raum und auch das Polizeiwesen, das hier die Sache durchsetzen müsste, kantonal geregelt ist, bräuchte es dann in diesem Fall 26 verschiedene Ausführungsgesetze, sagt unsere Justizministerin, obwohl in der nationalen Verfassung dann allenfalls ein solcher Artikel schon einmal die Richtung vorgibt. Dass so etwas möglich ist, hat auch damit zu tun, dass die Schweiz kein Verfassungsgericht hat, das wie in Deutschland solche Dinge frühzeitig oder dann im Nachhinein klären und allenfalls auch kassieren würde. Ich denke, wenn die Schweiz ein Verfassungsgericht hätte, wäre beispielsweise das Minarettverbot nicht oder nicht mehr in der Verfassung, weil das ganz klar eine Religion diskriminiert gegenüber anderen. Allerdings ist das Parlament, das de facto in der Schweiz so eine Art Ersatz für ein Verfassungsgericht ist, eben durch die Zusammensetzung meistens geneigt, die Sache großzügig anzugehen und im Zweifelsfall den Dingen eher ihren Lauf zu lassen, als zu sagen, hier, stopp, das geht nicht. Also das ist fast nur denkbar, wenn jetzt eine Volksinitiative die Wiedereinführung der Sklaverei beantragen würde oder so etwas. Da wäre das Parlament sicher dagegen. Auf der lokalen Ebene, das ist spannend, sind die Schulen dann geregelt. Also dort besteht auch ein gewisser Spielraum. Allerdings, man hat das gesehen im Fall von Schülerinnen, die mit Kopftuch in die Schule kamen, das ist immer wieder mal gewesen in der Schweiz, dass es nicht genügt, wenn die lokale Schulkommission findet, wir wollen das nicht, sondern da müsste ein Gesetz vorhanden sein, mindestens ein kantonales, weil das nicht tragen dürfen, das Verbieten des Kopftuchs ein Eingriff in das Grundrecht der Religionsfreiheit wäre. Und so ein Eingriff ist nur unter ganz bestimmten Bedingungen möglich. Unter anderem braucht es ein Gesetz und anderes müsste auch noch gegeben sein. Und deshalb hat das Bundesgericht die in den Fällen, die verhandelt worden sind, bei ihm gesagt, nein, also das Kopftuch in der Schule ist möglich.
Kommen solche Debatten, also kommen solche Gerichtsverhandlungen häufig vor?
Es hat sich in den letzten etwa 10 Jahren doch vieles geklärt. Wir hatten Urteile zum Schwimmunterricht, zum Kopftuch. Ich belege gerade, es gab noch den einen oder anderen Fall auch, wo es um Islamisches ging. Und dadurch ist doch in manchen Bereichen die Sache weitgehend geklärt. Ein Fall mit Vollverhüllung, mit Gesichtsschleier ist bisher nicht verhandelt worden vor dem Bundesgericht, meines Wissens.
Ich gucke gerade auf die Uhr, es ist 41. Ich würde hier kurz die Pause einfügen und schauen, vielleicht fällt den ZuschauerInnen Fragen ein, möchten das jetzt reinschreiben. Ich würde es jetzt machen, 5 Minuten, und würde vorschlagen, dass wir um 46 dann uns wiederfinden. Vielen Dank bisher. Vielen Dank an alle Personen, die uns zuschauen, zuhören. Ich warte ja wieder den Tag ab, wo wir auch die anderen Menschen sehen können. Das ist auch so ein Ding, das zwischen uns und den Gesichtern ist, ist gerade so ein Bildschirm-PC. Und also ich würde hier weitermachen. Also wir haben eigentlich bisher herausgefunden, dass es wenige Personen in der Schweiz betrifft. Wir haben herausgefunden, dass es eine vorislamische Geschichte auch hat, dass es den Weg in die islamische Tradition zwar gefunden hat, aber auch unterschiedlich bewertet werden muss, dass auch innermuslimisch ja damit unterschiedlich umgegangen wird. Dazu gibt es auch schon interessante Fragen, die wir dann nachher behandeln würden. Aber ich würde jetzt doch sagen, wenn es so wenige Personen betrifft und wenn auch viele Sachen ja vor Gericht einzeln behandelt werden und bisher auch keine Fälle mit Migrantträgerinnen gab. Reden wir denn tatsächlich über dieses Stück Stoff oder ist die Initiative, geht es um was anderes? Also wie muss man das bewerten, wenn das tatsächlich kein reales Problem darstellt? Wie ist die Einordnung in der Hinsicht?
Ja, es war ja für uns eigentlich sogar der Ausgangspunkt, um dieses Buch zu schreiben, dass wir gemerkt haben, also es gibt diese wenigen Migrantträgerinnen, relativ unscheinbar, auch unproblematisch, was jetzt Sicherheitsfragen betrifft oder so. Die einzigen, die gefährdet sind, sind die Migrantträgerinnen selber, denn die haben immer wieder mal Anfeindungen zu erdulden. Und auf der anderen Seite haben wir eine Debatte, die sichtlich emotional ist, das kann man immer wieder feststellen, die in den Medien und in der Politik für immer wieder Vorstöße gesorgt hat und die offensichtlich in der Lage ist, sich so zu verfestigen, dass es eine Volksinitiative gibt, diese 100.000 Unterschriften und jetzt dann eine Abstimmung. Also es ist in irgendeiner Weise ein Riesenthema, obwohl nur so ganz, ganz wenige Frauen, die man ja fast mit der Lupe suchen muss, diese Kleidungspraxis pflegen. Und das war für uns der Anlass, also beides anzuschauen, dass die Sache im Feld und dann aber auch, was wir da in der Debatte finden. Und Debatte, das heißt jetzt im Fall unseres Buches, wir haben uns den Diskurs in den Medien etwas näher angeschaut. Nicht zuletzt mit dieser Frage im Hintergrund, worum geht es eigentlich? Geht es wirklich um das Stück Stoff oder um etwas anderes? Und wenn man dann so eine Diskursanalyse versucht, das ist ein erster Anlauf, das könnte man noch wesentlich ausführlicher machen, dann schaut man doch etwas systematischer, wie sind diese Medienartikel oder Sendungen aufgebaut, wer kommt zu Wort, worüber wird gesprochen, aber auch worüber wird nicht gesprochen und oder in welcher Weise wird über dieses und jenes gesprochen. Und dann sind wir eben schon auch zum Schluss gekommen, ja, es geht wohl doch um ganz anderes. Also Islam ist in vielen Fällen das andere schlechthin. Und das war schon bei den Minaretten so, das hat sich also hier praktisch fortgesetzt in der Burka-Debatte. Und dieses andere, das verunsichert. Und warum es uns so verunsichert, das kann man dann versuchen abzuleiten aus den Äußerungen. Es scheint eine Rolle zu spielen, dass Religion insgesamt auf einen fragwürdigen Platz gestellt worden ist in unserer Gesellschaft, schon längstens, nicht? Das ist überhaupt kennzeichnend für die Moderne, dass Religion nicht mehr einfach unhinterfragt da ist und von allen irgendwie mitgemacht wird, sondern dass man sich dazu verhalten muss in irgendeiner Weise. Man kann sie befolgen, aber dann bewusst befolgt man sie, oder man kann sie ablehnen, oder man kann irgendwie so mal ein bisschen, mal weniger sich daran beteiligen. Jeder hat irgendein Verhältnis zu Religion, zur eigenen, aber dann natürlich auch zu den Religionen anderer. Und das ist ja zunehmend in der Schweiz ein Thema geworden. Früher war es das Verhältnis Katholiken-Reformierte. Heute sind diese Bruchlinien weitgehend verschwunden. Umso mehr kommen eben andere Religionen in Frage. Und da ist der Islam nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrhunderten das andere, zu dem sich Europa meistens als Ganzes irgendwie in ein Verhältnis gesetzt hatte oder sich bemüßigt gefühlt hat, in ein Verhältnis zu setzen. Und so wird also anhand eines, soll man sagen, Feindbildes, könnte man sagen, das aus der Geschichte schon geerbt worden ist, werden heutige Fragen verhandelt, die mit Islam nicht immer so wahnsinnig viel zu tun haben. Es kommt noch hinzu, dass der Islam eine Religion ist mit einer sehr ausgeprägten sichtbaren Praxis. Das Gebet gehört dazu, die Bedeckung der Frau gehört dazu. Auch das Fasten im Ramadan ist etwas, das doch im Alltag spürbar wird, auch für Nichtmuslime. Und das Befolgen solcher Praktiken, relativ stark markierender Praktiken, das haben wir außerhalb des Islams in der christlichen, aber stark säkularisierten Umgebung kaum mehr. Das wird wenig noch von Leuten praktiziert. Und umso mehr fühlen viele sich dann irritiert oder auch herausgefordert, wenn einem ein Muslim oder eine Muslimin gegenübertritt, wo das Äußere die Botschaft trägt, hier ist Religion, hier ist praktizierte Religion. Ob das im Hintergrund immer so der Fall ist, ist dann eine ganz andere Frage. Also die schon erwähnte französische Soziologin hat festgestellt, dass nicht einmal unter diesen Niqab-Trägerinnen alle dauernd ihre 5 täglichen Gebete wirklich durchführen, dass auch nicht alle unbedingt im Ramadan den ganzen Monat fasten. Also die Praxis ist unter Umständen anders als die Markierung, die nach außen hin zu sehen ist. Und was dann der persönliche Glaube, die Überzeugungen, die da gepflegt werden, ist, das ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Also wir dürfen, das sagt auch die persönliche Erfahrung eigentlich im Umgang mit Muslimen, durchaus annehmen, dass auch dort ein durchaus gläubiges oder praktizierend sich verstehendes Leben seine Höhen und Tiefen hat, nicht? Also wo Glaubenszweifel vorkommen oder eine Nachlässigkeit sich einschleicht und man denkt, naja, also jetzt schon wieder im Koran lesen oder in der Bibel lesen eben. Das macht ja niemand dauernd auf dem gleichen Niveau. Und dieses Verständnis für religiöses Leben insgesamt ist aber in unserer Gesellschaft hier im Westen sehr, sehr dünn nur noch vorhanden. Also vielen Leuten geht das ab. Das Verständnis, wie religiöse Praxis funktioniert, und deshalb können Klischeebilder davon hier überzeugt religiös und dort völlig areligiös so um sich greifen. Die werden aber in der Regel dem Einzelfall nur ganz, ganz schlecht gerecht.
Und woher kommt, also das, was Sie erläutern, ist ja eine Homogenisierung. Man geht davon aus, dass ein Moslem so und so aussieht und das macht. Mhm. Und das muss ja auch irgendwo einen Ursprung haben. Also auch das, was Sie erläutern, ist sehr, sehr übereinstimmend mit dem, was der ehemalige deutsche Innenminister Thomas de Maizière 2017 bei der deutschen Burka-Debatte einst gesagt hat. Er sagte, und ich zitiere, wir geben uns zur Begrüßung die Hand. Wir sind eine offene Gesellschaft. Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka. Das hat Herr de Maizière damals in einem Interview gesagt. Und ich meine, wenn ich jetzt auf das Jahr 2020 zurückgucke, wir haben uns nicht die Hand gegeben, ohne muslimisch zu sein. Und wir haben auch unsere Gesichter nicht gesehen. Ist denn jetzt die westliche Kultur in Gefahr? Also haben wir keine Kultur mehr, wenn wir sagen, dass das und das Kultur ist und das, also dieses das andere und wir, und ist es so starr, ist es so ein starres Bild? Also woher kommt diese Denkweise, dass man davon ausgeht, dass es eine homogene Schweizer Kultur muss ja auf der einen Seite sein, damit auf der anderen Seite eine andere homogene Religion oder Kultur besteht. Woher kommt denn diese Sichtweise auf Kultur?
Ja, da müssen vielleicht auch Sozialpsychologen dann noch etwas sagen dazu. Aber ich habe den Eindruck, dass wir in dieser modernen, vielfältigen, auch sehr schnellen und sehr komplexen Welt schnell einmal an unsere Grenzen kommen. Das geht uns, glaube ich, allen so. Wir sind dauernd dabei, uns irgendwie zu orientieren, aber wir fragen uns natürlich dann auch, ja, und wo ist denn nun mein Eigentliches? Was gilt denn noch? Woran kann ich mich denn noch festhalten? Das geht vielleicht im persönlichen Bereich, also gerade Leute, die einen Glauben pflegen, können das für sich oft sagen. Aber sobald es kollektiv wird, merken wir schon innerhalb der eigenen Verwandtschaft, dass da die verschiedenen Personen ganz unterschiedlich drauf sind. Ob es jetzt um Religion geht oder um Politik oder um noch ganz andere Dinge. Und in einer Gesellschaft, wie wir sie heute haben, hoch vernetzt, sehr globalisiert, da können wir eigentlich gar nicht mehr damit rechnen, dass so klar ist, was alle gemeinsam tun oder glauben oder gerne möchten und wie sie auch miteinander umgehen möchten. Also unser Bedürfnis nach einem einigermaßen heimatlichen kulturellen Gehäuse wird immer wieder frustriert, nicht? Und zwar nicht nur durch die Burka, sondern das wird auch durch ganz andere Dinge, die uns laufend begegnen, enttäuscht. Es ist ja auch eben nicht so, dass alle mit Sennereppi herumlaufen würden, sondern wir begegnen den ganz, ganz unterschiedlichsten und durchweg ebenso unschweizerischen, wenn man so will, Kleidungsformen, um jetzt bei dieser Sache zu bleiben. Aber das geht ja dann auch in andere Bereiche des Lebens, ob es jetzt die Küche oder die Musik ist oder irgendetwas. Und so gesehen ist also Kultur heute anspruchsvoll für uns alle. Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit ist groß, aber wir können sie nicht herstellen. Wir können jetzt natürlich über 100 Anliegen im Sinne dieses Verhüllungsverbotes noch weiter abstimmen. Und trotzdem wird es wahrscheinlich zu einer Enttäuschung, weil eben immer neue Bereiche auftauchen, wo wir nicht heimisch werden können oder nicht uns anfreunden können damit. Ich glaube, dass da auch ein Missverständnis von Kultur noch im Spiel ist. Denn Kultur ist nicht so, weder so eindeutig, wie wir es gern hätten, noch so unveränderlich, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Weder die islamische noch die christliche oder die schweizerische oder die spanische, wie auch immer. Und dass aber sich das Leben von Kulturen, aber auch von Einzelpersonen entwickelt, verändert, auch manchmal größere Umbrüche kennt, das ist schwer zu ertragen, aber es kommt, glaube ich, der Realität dann näher. Und dann ist aus meiner Sicht eher die Frage, wie können wir mit dieser schwierigen Gesamtlage so umgehen, dass wir diese Diversität einigermaßen ertragen, vielleicht sogar produktiv nutzen können. Und da scheint mir das Verbote ein ziemlich untauglicher Weg sind. Das ist jetzt so eine eher allgemeine Aussage, die ich aber hier für diesen Fall auch relativ treffend halte. Ja, also eine Frage des Umgangs mit Diversität und Pluralität in unserer Gesellschaft ist es letztlich.
Verstehe, also ich hätte jetzt in dieser Richtung noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich würde gerne nur noch eine Frage stellen, damit wir dann die Zuschauerfragen auch aufnehmen. Eben, es war auch die Frage der Darstellung, also was Sie schon angesprochen haben, was auch durch diverse Studien auch belegt sind, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz zum Beispiel, also eine Studie, die ich gerade in der Hand habe, Qualität der Berichterstattung über Muslime in der Schweiz, das ist in Auftrag gegeben worden von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, und Sie kommen zum Ergebnis, und ich würde da auch kurz zitieren: Der Anteil der Beiträge, deren Tonalität Distanz gegenüber Muslimen in der Schweiz erzeugt, wächst relativ kontinuierlich zwischen 2009 und 2017 von 22% auf 69%. Muslime in der Schweiz werden also zunehmend in der Berichterstattung problematisiert. Also das ist ein Punkt der Kritik an der Mediendarstellung. Ich würde gerne wissen, wie Sie die Mediendarstellung oder die mediale Debatte wahrnehmen und ob Sie seit der Minarett-Debatte vielleicht eine Änderung, ist es schlimmer geworden, ist es besser geworden, ist es ausgewogener geworden? Also wie empfinden Sie das als Mensch, der diese Debatte auch seit 2009 verfolgt?
Ja, eine ganz große und tiefgreifende Veränderung, die sich in der Medienlandschaft in den letzten 10 Jahren zugetragen hat, ist einfach die Konzentration. Also wir haben zwar immer noch eine relativ hohe Anzahl von Zeitungstiteln beispielsweise, aber wenn Sie die aufschlagen, dann finden Sie letztlich den Stoff, der aus 3 oder 4 Redaktionen kommt für die gesamte Deutschschweiz. Also Sie finden mindestens im Mantelteil Inland, Ausland, Wirtschaft, Sport, soweit es nicht Regionalsport ist, finden Sie immer wieder dieselben Texte, wortgleich von denselben Autoren, weil die Medienhäuser das untereinander austauschen, um Kosten zu sparen, denn mit den Inseraten ist es abwärts gegangen und so weiter und viel Werbung wandert ins Digitale ab. Also das ist zunächst mal ein ganz großes Strukturproblem, das dazu führt, dass wir weniger Ressourcen haben im Journalismus als noch vor 10 Jahren oder vor 20 und dass wir immer weniger Vielfalt haben. Das ist nicht genau das Gleiche, aber es geht eben doch Hand in Hand hier. Und bei den schon wenigen Ressourcen ist dann noch festzustellen, auch dazu gibt es Untersuchungen, dass die Kompetenz von Journalisten, gerade im Bereich Religion, schlecht ist. Also es gibt ganz, ganz wenige Redaktionen, die sich noch Leute leisten können oder wollen, die in diesem Bereich wirklich gute Kenntnisse haben. Und daraus muss man jetzt nicht den einzelnen Personen einen Vorwurf machen, aber es schlägt eben durch auf die Qualität der gesamten Debatte. Es fehlt dann an Know-how, wie man Behauptungen, die irgendwo gemacht werden, auch mal kritisch hinterfragen könnte, weil man gar nicht weiß, wo man das müsste oder wer die anderen Spezialisten sind, die man noch fragen könnte dazu. Und es muss schnell gehen und dann kommen Beiträge dabei heraus, die nicht sonderlich fundiert sind und die in der Weise, wie das diese Studie gezeigt hat, die Sie zitiert haben, eher vorhandene Bilder verfestigt, zum Beispiel dann eben Distanz erzeugt, wie das in dieser Studie heißt. Und das ist ein Problem, aber es ist ein strukturelles Problem.
Wie könnte man dagegen wirken? Also ich höre auch häufig von Musliminnen und Muslimen, die Presseanfragen bekommen. Und es ist ja eine große Kritik, es wird über Musliminnen berichtet, aber nicht mit ihnen gesprochen. Wie könnte man das denn aufheben? Also wie wäre ein Rahmen für einen Diskurs, der sowohl das, was Sie vorhin angesprochen haben, eben diese Vielfaltstoleranz, also diese Ambiguitätstoleranz sozusagen, wie es heißt, erhöht, als auch im medialen Diskurs diese Vielfalt der Gesellschaft halt abbildet und auch ausgewogen präsentiert. Also was wären denn Möglichkeiten?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten und nicht nur an einen Adressaten kann man da die Wunschliste auswenden. Also natürlich könnten bestehende Redaktionen sich erst einmal des Problems etwas bewusster werden und bewusst auch Ressourcen abstellen, die dann in der Lage sind, solche nicht ganz banalen Themen angemessen zu behandeln. Das kann man als Wunsch einfach mal so festhalten. Ein anderer Punkt ist die Diversität auf Redaktionen. Es gibt immer noch relativ wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Zeitungen in der Presse, die selber einen, wie soll man sagen, entweder Migrationshintergrund haben oder irgendeiner gesellschaftlichen Minderheit angehören. Da wäre also in jeder Hinsicht, nicht nur religiös, größere Vielfalt durchaus wünschenswert. Man darf aber dann auch Wünsche formulieren in Richtung der muslimischen Gemeinschaft. Also sowohl die Verbände könnten in manchen Fällen eine aktivere Medienarbeit machen, zum Beispiel selber auf Journalistinnen und Journalisten zugehen, auch ohne konkreten Anlass Themen aufbringen und so weiter. Man muss sich auch mit der Medienlogik und dem Funktionieren von Redaktionen beschäftigen, um zu verstehen, dass nicht alles, was die nicht von mir schreiben, böse gemeint ist, sondern dass da bestimmte Produktionsabläufe und Zwänge eine gewisse Unschärfe immer produzieren, auch wenn es nicht um Islam geht. Und in der Weise könnten also auch muslimische Akteure da selber noch aktiv werden. Ich denke, am Schluss ist es ein Miteinander von mehreren dieser verschiedenen Dimensionen, die schon zu einer gewissen Verbesserung führen würde.
Vielen Dank. Mir war es ein Anliegen, dass wir auch mit Lösungsansätzen diese Diskussion beenden. Ich würde jetzt Herrn Michael Bürgi dazu rufen. So, ich sehe, da sind viele Fragen eingegangen. Ich würde mich freuen, wenn du ein paar für uns vorträgst.
Genau, also erstmal herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich persönlich habe schon sehr viel gelernt in den letzten gut eineinviertel Stunden. Es sind verschiedene Fragen gekommen und wir haben es ja schon von Anfang an gesagt, wir können jetzt nicht die Fragen einzeln hier alle durchgehen. Ich habe versucht, sie so ein bisschen zu gruppieren. Ich glaube, ihr habt sie auch gelesen, aber ich werde jetzt einfach mal einen Vorschlag machen. Ich habe so drei Gruppen gesehen, neben noch anderen Fragen. Die erste Gruppe zielt nochmals ab auf die Frauen, die sich entschieden haben, einen Niqab zu tragen oder das tun. Die zweite Gruppe von Fragen, da geht es um nochmal eine Gegenüberstellung Frauen hier, Frauen im Nahen Osten, Zentralasien, Nordafrika. Und die dritte Gruppe ging nochmal zurück geschichtlich und fragte nach den Quellen nochmal nach. Und ich möchte mit dieser ersten Fragegruppe anfangen. Und da waren zwei interessante Fragen, die vielleicht zusammengehören, aber ich überlasse das dann euch. Zum einen, also es wurde jetzt schon darüber gesprochen, Sie haben es auch erwähnt, Herr Dunge, dass es für Sie gar nicht so einfach war, mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Natürlich auch, weil es einfach sehr, sehr wenige sind in der Schweiz, also das ist klar. Gleichzeitig ist eben der Wunsch jetzt auch in dieser Diskussion natürlich sehr stark, dass wir nicht über Frauen sprechen, die einen Niqab tragen möchten oder einen tragen, sondern auch mit ihnen. Wie geht man damit um, mit diesem Widerspruch? Und vielleicht daran anschließend auch noch, weil für mich gehört es ein bisschen zusammen, wie würden Frauen, die einen Niqab tragen, reagieren, wenn diese Initiative angenommen wird? Also hier geht es um Fragen, die auch nochmal nach dem Handlungsspielraum, nach den eigenen Möglichkeiten, auch sich zu verhalten in unserer Gesellschaft, der Frauen selbst die einen Niqab tragen.
Ich muss vielleicht noch mal sagen, es ging uns ja nicht darum, möglichst viele Niqab-Trägerinnen in der Schweiz zu befragen. Das wäre ein eigenes Forschungsprojekt, da müsste man relativ viel Zeit und auch Geld etwas in die Hand nehmen. weil es eben aufwendig ist, die Frauen zu identifizieren, das Vertrauen auch aufzubauen, das nicht einfach schon da ist, weil doch bei vielen die Erfahrung oder mindestens die Vorstellung herrscht, man werde von den Medien nicht verstanden und von der Wissenschaft eigentlich auch nicht so recht. Die machen ja auch Interviews, das ist doch schon sowas wie in den Medien. Also da sind eben auch Vorbehalte, die man erst geduldig auflösen müsste. Uns ging es darum, ein Schweizer Beispiel zu finden, das wir mit dieser übrigen westlichen Forschung vergleichen konnten. Gleichwohl sind diese Frauen, ist mein Eindruck, nicht völlig abgeneigt, in vielen Fällen Auskunft zu geben, aber eben nicht unbedingt vor einem Mikrofon. Also im persönlichen Umfeld sind sie es ja gewohnt. Dort müssen sie, weil die Familie schon sagt, wie kannst du nur? Also dort müssen sie sich dauernd erklären oder mindestens in der Anfangsphase. Und auch später gibt es immer wieder Situationen. Und irgendwann ist das Umfeld soweit zufriedengestellt, dass es die Frau machen lässt. Dann sind es mehr die Situationen im öffentlichen Raum, wo dann nicht unbedingt das offene Interesse an sie herangetragen wird, sondern eher mal eine Beschimpfung oder der Versuch, in das Tuch vom Kopf zu reißen. Also dort ist es dann schneller mal sehr ambivalent. Das ist die schwierige Position auch, die Niqab-Trägerinnen da haben. Wie gesagt, die wenigsten kommen von sich aus jetzt auf die Öffentlichkeit zu. Aber mit entsprechender Geduld könnte man natürlich mehr als die eine, die wir jetzt interviewt haben, noch finden und dann auch zum Sprechen bringen. Und man würde bei jeder wieder neue Facetten der Biografie entdecken, so wie das Agnès de Feo in ihrem wirklich lesenswerten Buch ganz gut vormacht. Ja.
Ich habe dazu eine Frage. Wird der Diskurs über die Einheimischen, in Anführungszeichen, Niqab-Trägerinnen genauso geführt wie die BesucherInnen, also die Damen aus der Golfregion?
Ja, das ist auch so ein bisschen zweischneidig. Die Damen aus der Golfregion, die sind eher mal an bestimmten Orten auch wirklich anzutreffen. In Luzern sieht man immer wieder mal eine, wenn die Sommermonate sind. In Zermatt und Interlaken wahrscheinlich noch häufiger und in Genf, aber eben dann nur dort. Und im ganzen Rest des Kantons, Luzern oder Bern, ist dann niemand in der Weise zu sehen. Oder nur die paar wenigen Einheimischen, die es da vielleicht noch gibt. Und an den Tourismusorten sind sie also geballt, treten sie geballt auf. Aber dort gibt es dann auch Leute, die genau an diesem Phänomen verdienen. Und man weiß, nach 2, 3 Tagen oder Nächten reisen die wieder ab und lassen etwas Geld da. Also das ist auch ambivalent, würde ich sagen. Da sind die einen mehr daran interessiert, dass sie das Phänomen nicht sehen, und andere nehmen es ganz gern in Kauf, weil das Geschäft auch unter anderem davon lebt. Ja. Und entsprechend ist auch die Debatte darüber im Grunde so ein bisschen, ja, es wird immer unterschieden. Auch wir haben das im Buch unterschieden. Man muss die, glaube ich, auch wirklich gesondert betrachten. Man muss sich auch überlegen, wollen wir einen Verfassungsartikel machen, der sich an Personen richtet, die wenige Tage hier in diesem Land verbringen, oder wollen wir ihn ausrichten an den wenigen Frauen, die das ganze Jahr hier verbringen? Also es sind zwei recht unterschiedliche Gruppen, die da mit dem gleichen Verfassungsartikel konfrontiert wären.
Dankeschön.
Ich da gerade noch einhaken, da kam noch so eine Anschlussfrage. Und zwar eben, Sie haben sehr ausführlich jetzt geschildert, was die Forschung zeigt zu den Motiven hier in Europa. Sie haben es angesprochen, Frömmigkeit, Beziehung zwischen den Geschlechtern, auch Rebellion gegen die Familie, gegen die Gesellschaft. wenn Sie das quasi gegenüberstellen, da wurde so wie die Frage gestellt, wie sieht das im außereuropäischen Raum aus? Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man hier in 5 Minuten das sozusagen zusammenfassen kann. So ist die Frage nicht gemeint, aber ich glaube, es besteht trotzdem das Bedürfnis, hier nochmal den Horizont zu erweitern und einfach sie zu fragen, wenn wir da über Europa hinaus, was können Sie dazu sagen?
Ja, das ist mir sehr wichtig. Also es gibt natürlich in vielen Ländern Frauen, die das Gesicht verhüllen müssen, in Afghanistan primär, aber auch Gegenden oder Länder oder Milieus, wo es eher von ihnen erwartet wird, auch wenn es nicht unbedingt im Gesetz des Landes steht. Da ist mir ganz wichtig zu sagen, jeder Kontext ist wieder anders. Unser Buch handelt vom Schweizer Kontext. Und was in Ägypten ist, ist schon wieder ganz anders als das, was in Saudi-Arabien ist, auch wenn das nur wenige 100 Kilometer weiter ist. Und nochmal ganz anders als Iran oder eben Afghanistan. Was ist anders? Es ist nicht anders, dass ein Mann und eine Frau ihre Beziehungen zum anderen Geschlecht und zur Öffentlichkeit irgendwie regeln müssen oder interpretieren müssen. Aber der Spielraum, den sie dabei haben, ist unterschiedlich und der wird bestimmt durch die Familie, durch die Gesetze des Landes, durch das soziale Milieu, in dem man sich bewegt, allenfalls Arbeitgeber, durch die Medien und der ganze mediale und politische Diskurs ist natürlich der einer mehrheitlich muslimischen Gesellschaft, während wir hier mit einer muslimischen Minderheit zu tun haben, beziehungsweise mit einer Minderheit in der Minderheit. Also Niqab-Trägerinnen sind eine Minderheit, eine absolute Minderheit unter den Musliminnen und Muslimen und die wiederum sind eine Minderheit von 5% hier im Land. Also das ändert so ziemlich alles. Die Art und Weise, wie man darüber spricht, ändert es. Aber es ändert auch die Art und Weise, wie man als Einzelperson, welche Zeichen man aussendet, indem man einen Niqab trägt oder ablehnt oder was auch immer, nicht? Und so gesehen ist es im Grunde völlig irrelevant, völlig egal, was in Ägypten oder in anderen Ländern weit ab gerade da ist. Ich sehe sehr wohl, dass in unserer globalisierten Welt viele Menschen in der Schweiz Erfahrungen aus dem Ausland, aus solchen Ländern haben und dort gelebt haben, mal gearbeitet eine Weile oder selber gekommen sind als Studenten, Flüchtlinge und so weiter. Und die haben natürlich dann ihre Erfahrungen aus Kuwait oder Tunesien oder irgendwo dabei. Und das sind alles oder das sind großteils unschöne Erfahrungen, die sie hier in einer Gesellschaft mit großer Freiheit, großen Freiheitsräumen haben. Und da aber den Sprung zu machen und zu sagen, naja, das sind meine Erfahrungen von dort, aber was ist hier in dieser Gesellschaft los? Das ist meines Erachtens entscheidend, um in dieser Frage eine für die Schweiz angemessene Lösung zu finden.
Hanan, möchtest du noch die letzte Frage stellen? Oder soll ich nochmal? Nein, ich wollte dir nur noch gelegen. Also dann vielleicht kann ich nochmal anschließen. Es wurde auch nochmal ganz, also in verschiedener Hinsicht nochmal die Frage gestellt nach den Quellen. Und das kommt ja immer wieder. Also ich kann mich noch erinnern, als die Debatte bei uns überhaupt erst angefangen hat oder die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Islam, da gab es auch immer wieder Medienberichte, die quasi hingegangen sind, im Koran geguckt haben, was steht da, was können wir da rausfinden. Also sozusagen diese Frage, wo kann man es irgendwo festmachen? Und ich finde, Sie haben jetzt eigentlich sehr schön ja nochmal gesagt, diese Vielfalt, auch diese unterschiedlichen Kontexte, gesellschaftlich, zwischenmenschlich, die alle eine Rolle spielen. Und ja, vielleicht können Sie diese Frage nochmal ein bisschen breiter antworten. Also ich frage jetzt nicht, wo steht's, sondern ja, was...
Oder sagen wir es mal so, wo ist vielleicht die Verantwortung von Islamwissenschaftlern, von islamischen Verbänden, also die Muslime selber, ja. Wer sollte aufklären, wer sollte eben sagen, dass es den Islam nicht gibt oder wie sollte diese Debatte jetzt nicht im medial, sondern innerhalb der gesamten Gesellschaft stattfinden?
Ja, also es sind ja lustigerweise die Islamwissenschaftler, die gerne mal so einen Satz sagen wie, den Islam gibt es nicht, nicht? Und damit natürlich gerade meinen, es gibt unterschiedliche Lesarten ein und desselben Textes. Das kann der Koran sein oder es können diese Hadithe sein, die kurzen Berichte über die Leben, das Leben und die Worte des Propheten Mohammed. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Individuen, die ihr Leben und auch irgendwelche Zeichen unterschiedlich interpretieren. Und für die einen ist eben tatsächlich ein Niqab oder eine Burka ein Zeichen, erinnert sie an Unterdrückung. Also für sie ist es dieses Zeichen, für jemand anders ist es etwas völlig anderes unter Umständen. Und diese Flexibilität des Perspektivwechsels, die fehlt mir oft ein bisschen. Und zwar, die ist bisweilen bei Muslimen ebenso, ja, vielleicht unterentwickelt wie bei Nicht-Muslimen. Also da muss man im Grunde einfach sich immer wieder sagen, naja, es gibt auch andere Sichtweisen, die man herleiten kann. Die heiligen Texte sind meistens dann ein Steinbruch, in dem jeder das findet, was ihm gerade dient. Aber das, was er sucht, ist schon in ihm drin. Und deshalb ist auch mein Eindruck, dass hier in dieser Burka-Debatte im Grunde jeder das findet an Bestätigung, was er oder sie sucht. Also in gewisser Weise sagt die Debatte am Schluss mehr aus über das, was in unseren Köpfen oder Herzen ist, als das, was irgendwo im Feld oder in den Heiligen Schriften ist. Das scheint mir noch relativ wichtig und macht vielleicht dann beim Urteil in dieser ganzen Abstimmungsfrage, die ja wahnsinnig zugespitzt ist, macht dann einen Unterschied, wenn man da einen gewissen Perspektivwechsel doch schafft.
Ja. Ich habe noch eine letzte kleine Frage und ich weiß nicht, ob Sie sich dazu äußern möchten. Es wurde gefragt, ob Sie eine Prognose abgeben würden.
Ja, also es ist schwierig. Ich stecke ja jetzt mitten in dieser ganzen Debatte drin und wenn man irgendwie schwimmt in dem Strudel, dann ist es schwer zu sehen, wohin die Gesamtströmung am Schluss einen trägt. Ich glaube, es ist offen. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein ziemlich knappes Ergebnis wird. Also irgendwo zwischen 45 und 55 wird es wahrscheinlich am Schluss landen. Und wohin es geht, ich habe eine Wette abgeschlossen, privat, ich sage jetzt nicht in welche Richtung, aber mit einer Person, der ich es gönnen mag, wenn sie meinen Wetteinsatz bekommt. Und so gesehen würde ich sagen, die Sache ist offen. Vielleicht, es klang vorhin in einer Frage an, die Sache nach den Folgen, die es haben könnte. Da könnte ich noch ganz kurz was drauf sagen. Also individuell für die 30 Niqab-Trägerinnen unmittelbar ändert sich ja erstmal gar nichts, weil die Kantone eben das Ausführungsgesetz erst erarbeiten müssten. Irgendwann wird es das dann geben. Und spätestens dann werden die einen möglicherweise ausgewandert sein in ein Land, wo sie sich da weniger behindert fühlen. Und andere werden vielleicht bleiben und irgendwelche Umgehungskonstruktionen sich einrichten, also mehr im Auto fahren oder öfter den Mann zum Einkaufen schicken und die Kinder Darum ist das gar nicht unbedingt immer so beliebt bei den Männern, wenn die Frau dann den Niqab tragen will, müssen sie nämlich mehr machen. Es gibt einfach dann noch diesen Effekt, der mir relativ wichtig ist, weil ich den aus der Minarett-Debatte kenne. Ein Großteil der muslimischen Bevölkerung wird durch ein Ja zum Verhüllungsverbot das als Stachel mitnehmen für die nächsten Jahre. Junge Leute werden dadurch politisiert. Die meisten machen das sehr konstruktiv und bringen sich dann später wieder ein. Aber es gibt ab und zu dann die, die das nicht schaffen und irgendwie einen Groll mit sich herumtragen, der dann im allerunglücklichsten Fall zu irgendwelchen Gewaltextremismen sie führen kann. Und so gesehen ist von mir aus schon die Frage, ob es sinnvoll ist, ein Gesetz oder einen Verfassungsartikel zu schaffen, der das in Kauf nimmt. Denn das ist relativ absehbar. Frankreich hat da leider unrühmliche Erfahrungen durch eine sehr polarisierte Debatte über die letzten 15 Jahre. Aber wir müssen jetzt erstmal den 7. März abwarten und bin gespannt, was bis dahin noch alles in der Debatte stattfindet.
Hey, danke. Dann gebe ich zurück an dich, Hanan, mit einem Dank an beide, an Sie, Herr Tungan, an dich, Hanan, und an unser Publikum für die Fragen. Für dich, Hanan, das Schlusswort.
Danke vielmals. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich, Herr Tungan Sanetti. Ich habe auch selbst viel mitgenommen. Ich hätte einen Appell. Es ist mir völlig egal, also uns als Institut sowieso, wer wie abstimmt. Aber nützen Sie bitte Ihr demokratisches Mittel. Das ist abstimmen gehen, machen Sie das auf jeden Fall. Also die Stimme zu enthalten hat in eine demokratische Gesellschaft noch nie was gebracht. Also gehen Sie auf jeden Fall zu den Stimmurnen. Und ich bedanke mich. Ich sehe, dass viele Fragen in Richtung Frau und Islam ist. Gender und Islam ist immer wieder ein Thema. Hier auch kurz Werbung in eigener Sache. Die nächsten Veranstaltungen, die das CIT hat bewusst das Thema auch Frau gewählt, wegen 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Und wir haben zu diesem Anlass am 2. März und am 9. März an zwei Abende zum Thema islamische Feminismen zwei Veranstaltungen, unter anderem auch mit einer muslimischen Aktivistin. Und wir haben am 11. März noch eine Veranstaltung mit einem Imam, der ein Buch zum Thema vor allem koranische Quellen und Frau herausgegeben hat. Und sie haben bei allen drei Veranstaltungen die Gelegenheit, auch mit Fachpersonen, die tatsächlich im Arbeitsfeld tätig sind, auch zu sprechen. Die Veranstaltungen werden alle auch online stattfinden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Wir waren konstant über 110 Personen heute Abend. Es freut mich sehr. Und vielen herzlichen Dank, Herr Tungan Sanetti. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie alle gesund. Und wir freuen uns, wenn wir Sie endlich wieder bald live sehen können, die Gesichter auch sehen können. Merci.